Hast du noch eine PowerPoint für mich, Micha? Dankeschön. Christian, wegen den Stunden, ich hatte die Rufbereitschaft mit einkalkuliert, die da klassischerweise gegeben ist. Deswegen kam ich auf so eine hohe Zeit bei den Müttern. Ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht aus der Kategorie, warum Frauen länger leben als Männer. Wenn ihr da hinschaut. Da ist ganz schön viel Vertrauen gefordert, wenn ich mir das so anschaue. In den Freund, in die Leiter, da drauf zu gehen, braucht ein Stück weit Mut und eine gewisse Risikobereitschaft. Ja, aber ist vielleicht die kurzfristige und schnelle Lösung, um ein paar Dinge gelöst zu bekommen. Anders formuliert, es braucht Vertrauen. Vertrauen ist eine gute und wichtige Sache, aber wenn man in das Falsche vertraut, dann ist man oft ganz schnell verlassen. Du kannst extrem viel Vertrauen haben in so eine Leiter zum Beispiel, vielleicht auch in den Freund, der sie hält. Wenn das ein gewisses risikoreiches Unterfangen ist, dann hilft dir dein ganzes Vertrauen nicht und du landest vielleicht 10 Meter tiefer auf dem harten Fliesenboden. Und besonders dann, wenn das Leben davon abhängt, sollte man sich sehr gut überlegen, worin man sein Vertrauen setzt. Dann wird die Frage ziemlich relevant und brennend. Wird die Frage relevant, vertraue ich auf das Richtige? Und die Frage kann ich für dich und mich auch weiterstellen. Vertraust du dem richtigen Gott? Gerade wenn es ums ewige Leben geht. Setzt du auf das richtige Pferd? Du würdest dann fragen als Christ? Vielleicht sogar direkt von der Kanzel vorne? Aber wenn du wenn du, wie dieser junge Mann hier in dem roten T-Shirt, bereit bist, dein Leben aufs Spiel zu setzen, wenn du dir die Frage stellst, wo du die Ewigkeit zubringen wirst, dann ist die Frage, ob du dem richtigen Gott vertraust, ob du auf das Richtige dein Vertrauen setzt. Entscheidend. Du kannst noch so viel Glauben haben, noch so viel Vertrauen haben. Wenn du es in die falsche Sache setzt, dann hilft es dir nicht. Der kann da überhaupt keine Zweifel haben, dass die Leiter in dieser Kippposition und so weiter ihn aushält, dass die stabil ist, dass die seinem Gewicht gewachsen ist, dass sein Freund mit der lässigen einen Hand das gut gehalten bekommt. Wenn das nicht klappt, dann hilft ihm das ganze Vertrauen nichts. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Und wir werden bei Hiskia sehen, dass er vor derselben Frage stand, wo das mal ziemlich relevant war, ob er aufs richtige Pferd gesetzt hat, ob er dem Richtigen vertraut, ob das so passt. Und ich blende hier mal eine kurze Übersicht ein. Wäre eigentlich jetzt eine gute Predigt, wenn die Kinder aus der Kinderstunde da wären mit dem Bildchen hier. Aber die hilft uns vielleicht auch. Die gibt uns nämlich eine gewisse Übersicht, um was heute alles gehen wird. Wir sind in der Situation, wo Israel, und mit Israel meine ich jetzt das Nordreich, die meisten von euch haben das hoffentlich im Kopf, nach Salomo unter Rehabeam wurde das Volk Israel, Juda und so weiter, das Königreich geteilt. Es gab ein Nordreich mit allen Stämmen außer Juda. Und es gab das Südreich mit Juda, ja, und ein Stück weit aber teilweise Benjamin noch dabei, wurde das geteilt. Und dieses Nordreich mit der Hauptstadt Samaria, das wurde unter Salmanasser oder Sargon, da gibt's unterschiedliche Übersetzungsnamen von den Königen, das waren die assyrischen Könige, wurde in die Verbannung weggeführt. Und wenn ihr in den Königbüchern und Chronikbüchern unterwegs seid, wandert der Blick dann wieder weg vom Nordreich auf das Südreich, auf Juda. Und wird dort geschaut, wie es damit jetzt weitergeht. Also das Königreich im Norden ist bereits Geschichte. Und die Frage ist, wie es mit dem Südreich weitergeht. Hiskia ist dort König und wir sind in einer Situation unterwegs, wo die Propheten, das waren die Männer, die Gott gesandt haben, immer wieder daran erinnert haben, dass dieses Volk doch auf Gottes Ruf hören soll, umkehren soll, sich an Gott wenden soll und an Gott halten soll. Und einer dieser Propheten, ein ganz wichtiger Zeitgenosse von Hiskia, war, jetzt bin ich gespannt, wer es weiß, ganz wichtiger Prophet, der zur Zeit Hiskias gelebt hat und mit ihm zu tun hatte. Jesaja, danke. Jesaja war das. Ich habe mir gedacht, kann man euch ein bisschen mit reinnehmen. Und bei Hiskia geht es jetzt darum, wird er bestehen bleiben gegen diese damalige Weltmacht der Assyrer oder wird es ihm gehen wie dem Nordreich, dass auch das Südreich in Verbannung landet? Wenn wir in das Leben reingehen, dann mache ich mal ganz kurz einen Schnelldurchlauf, damit ihr wisst, um was es geht. Hiskia werden wir sehen, bereinigt das Land von den ganzen Götzen, der entfernt viele Statuen, führt den Tempelgottesdienst wieder ein. In der Zeit wird eben Israel, das Nordreich, in die Verbannung geführt und dann tauchen da aber auch die Assyrer vor Jerusalem auf und stellen ja, das Südreich vor dieselbe Herausforderung wie das Nordreich und eigentlich sieht das Ganze chancenlos aus. Hiskia geht damit zu Gott und Jesaja verheißt Rettung und Juda wird auch wirklich gerettet. Spoiler, alles verraten. Aber wir schauen da jetzt tiefer rein. Und zwar schlagen wir erstmal auf der 2. Könige 18, die Verse 3 bis 8. Wir werden immer wieder nur ausgewählt heute lesen, weil das eher einen Überblick über Hiskia gibt, wobei ich heute nicht über seine Krankheit reden werde. Wer das vielleicht auch in Erinnerung hat, das könnt ihr zu Hause weiterlesen. Es geht um die Situation mit Assyrien. Und wir lesen erstmal, wie Hiskia eingeführt wird im Königebuch, was er so getan hat. Da heißt es in 2. Könige 18, 3 bis 8. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und er zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Das ist die eherne Schlange, war das, wo Israel aufsehen konnte, dass sie gerettet wurden in der Wüste und scheinbar wurde die aber zu ja, einer Art Götzensymbol, dass sie die Schlange selbst angebetet wurde und Hiskia hat die entfernt. Ich lese weiter im Text, denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichen ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Er schlug auch die Philister bis nach Gaza und seinem Gebiet von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Also das, was wir bei Hiskia sehen, ist, das soll das Bild hier ein bisschen darstellen, ist, dass er wirklich diese ganzen Götzenstatuen, die auch im Südreich in Juda irgendwie aufgestellt worden sind, entfernt. Der ist radikal, der reißt das Zeug ab, zerstört das und haut das raus. Jetzt könnt ihr sagen, ah super, das ganze Volk hat darauf gewartet. Wahrscheinlich hat der sich damit nicht immer beliebt gemacht. In seiner Bevölkerung. Das war nicht ohne Grund dort aufgebaut. Die Leute sind denen nicht ohne Grund hinterhergerannt. Und das Zweite, was er tut, er reinigt den Tempel, der ziemlich verlassen war, setzt ihn den Gottesdienst im Tempel wieder ein, setzt die Priesterordnungen wieder ein, kümmert sich um die Versorgungen der Priester. Wenn ihr in Chronike über Hiskia lest, dann verwendet der Schreiber der Chronike 3 lange Kapitel dafür. Nur um zu beschreiben, wie Hiskia den Tempel wieder in Ordnung bringt, den Gottesdienst und die Opfer wieder zum Laufen bringt und sich um die Versorgung der Priester kümmert. 3 Kapitel lang. Das ist dem Chronikeschreiber nämlich sowieso zentral wichtig, weil es in den Chroniken in der Regel immer um den Tempel im Mittelpunkt geht, während die Königsbücher eher auf der Geschichte sind. Aber wir sehen bei Hiskia ein Verhalten, der echt an Gott gebunden ist, der Gottvertrauen irgendwo hat, der sagt, lass uns Gas geben für Gott. Der da nicht lange fackelt, der sein Leben dafür verwendet, sich für Gott einzusetzen. Der seine Macht, die er hat, dazu verwendet, um Gott groß zu machen. Der räumt andere Götzen weg. Der kümmert sich darum, dass Gottes Tempel wieder am Laufen ist. Wahrscheinlich war das machtpolitisch auch gerade möglich, weil eben sein Manasse gestorben ist, der das Nordreich in die Verbannung geführt hat und Sanherib König wurde in Assyrien. Und die Vermutung ist so von den Geschichtsschreibern, dass zu der Zeit da auch ein bisschen Machtgeplänkel bei den Assyrern waren und der neue König erst seine Macht festigen musste. Aber trotz allem sticht Hiskia heraus. Unter den Königen Israels sowieso, da war niemand großgläubig, mit Israel meine ich das Nordreich, aber auch unter den Königen Judas. Schreibt der Autor hier, dass vor ihm und nach ihm keiner war, der so sehr Gott vertraut hat. Er vertraut nicht anderen Göttern, sondern dem Gott Abraham, Isaaks und Jakob. Aber das Nordreich ist bereits in die Verbannung geführt. Und die Frage ist offen, die Stunde der Wahrheit, wie es mit Hiskia weitergeht. Und da schlagen wir mal 2. Chronik 32 auf, den ersten Vers. Und das ist jetzt direkt nach den 3 Kapiteln geschrieben, wo der Chronikschreiber beschreibt, wie treu Hiskia ist, wie treu Hiskia sich darum kümmert, den Gottesdienst, den Tempel wiederherzustellen. Direkt danach kommt dieser Vers, 2. Chronik 32, Vers 1. Nach solch treuem Verhalten, also das wird noch gelobt, was Hiskia gemacht hat. Was steht da jetzt? Belohnte Gott Hiskia mit einem langen, glücklichen Leben, festigte er die Macht von Juda, stellte er Hiskia als stolzen König vor sein Volk, gelang ihm alles und hat Juda im Reichtum geschwelgt. Nein, nach solch treuem Verhalten kam Sanherib, der König von Assur, Assur ist ein anderer Name für Assyrien, und zog heran gegen Juda und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Wenn ihr das ausführlich in 2. Könige 18,19 liest, da ist der Königsschreiber jetzt ausführlicher über die kriegerischen Auseinandersetzungen als der Chronikschreiber, dann stellt ihr fest, dass viele Städte Judas schon eingenommen worden sind und sie vor Jerusalem lagern. Und das lesen wir so locker. Aber macht euch das mal bildlich vor Augen. Hiskia wird König und er setzt alles daran, um Gott zu ehren, um das Land nach Gott auszurichten, um alles zu machen, wie es im Gesetz Mose auch beschrieben ist. Und was ist die Belohnung? Die größte Weltmacht der damaligen Zeit, die größte Armee, steht vor seiner Haustür. Puh. Das ist, was in den Chroniken steht, als Begründung für dieses treue Verhalten. Das beschreibt dieses Bild hier ein bisschen. Vor Hiskias Haustür steht die Weltmacht der damaligen Zeit. Wenn ihr in den Bücher nachliest, dann stellt ihr fest, dass das wahrscheinlich 2 Momente sind. Das will ich jetzt kurz nur erklärend einfügen, weil ich das nicht im Detail drauf eingehe, dass die Armee da ist, dann gibt es schon die Situation, dass Hiskia die Leute zu Jesaja schickt und Jesaja sagt, nee, Gott wird uns verteidigen. Dann hört dieser Feldherr ein Gerücht, wahrscheinlich ist dieses Gerücht gewesen, dass Ägypten vielleicht gegen Assyrien ziehen würde, zieht erstmal ab, sagt aber zu Hiskia, ja, wieg dich nicht in falscher Sicherheit, wir kommen wieder so ungefähr und schickt dann einen Brief, wo sagt, so, jetzt rücken wir an und Hiskia, also bitte, willst du dich wirklich mit uns anlegen? Das ist dann so der Tenor, wo erstmal auf die diplomatische Lösung quasi probiert, werd uns mal lieber frommpflichtig, werd uns mal lieber untertan, dann müssen wir hier nicht kriegerisch gegeneinander gehen, aber wenn du es drauf anlegst, dann haben wir auch kein Problem, hier die Waffen zu zücken und so. Und wir lesen mal in den Text rein, wo das beschrieben wird, diese ganze Sache. wie dieser Feldherr, den man Rabschake teilweise nennt im Text, wie der mit Hiskia spricht. Und ich vermische teilweise jetzt diese zwei Ereignisse, einmal, wo die am Anfang stehen, wo sie den Brief schreiben, weil ich glaube, die beide denselben Tenor haben, das baut sich nur aufeinander auf, mache ich aus Zeitgründen. Da heißt es, so sprecht zu Hiskia, dem König von Juda, lass dich von deinem Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt, und sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben, dass sie den Bann an ihnen vollstreckten. Und du allein solltest errettet werden. Haben die Götter der Völker, die von meinen Vätern vernichtet sind, sie errettet? Gosan, Haran, Rezif und die Leute von Eden, die zu Telassa waren. Wo ist der König von Hama, der König von Apad und der König der Stadt Sepharvaim, von Henna und Ava? Das, was dieser Anführer Assyriens, der König teilweise und teilweise Feldherr, das geht nicht immer ganz klar hervor, wer jetzt agiert. Hiskia sagt es. Hiskia, schau dir mal die jüngere Geschichte an. Was die letzten Jahre so zu erzählen haben. Da waren einige andere Völker auch. Die haben sich auch auf ihre Götter verlassen. Das Ergebnis war, dass die Könige alle nicht mehr da sind. Die sind vernichtet. Und jetzt glaubst du, Hiskia, dass du das besser hinbekommen würdest? Dass gerade ausgerechnet dir das gelingen würde, da zu bestehen? Dass gerade du derjenige wirst, der gegen uns diese Weltmacht Bestand haben würde? In Schriftfunden aus der assyrischen Zeit hat man einen Text gefunden, der sagt, wie ein Vogel im Käfig war Hiskia in seiner königlichen Residenz eingeschlossen. Schanzen warf ich gegen ihn aus und das Hinausgehen aus seinem Stadttor machte ich unmöglich. Hiskia und Juda und Jerusalem sind eingekesselt, eingekerkert. Und es sieht alles ziemlich aussichtslos aus. Das sieht eher so aus, wie wenn Malta sich auf einen Konflikt mit den USA einlassen würde. Wo du auch sagen würdest, boah, das gucken wir uns jetzt mal an. Wo du wahrscheinlich auch sagen würdest, naja, lass das mal lieber nicht auf eine kriegerische Auseinandersetzung ankommen. Die läuft wahrscheinlich keine ganze Woche. Das ist eher aussichtslos. Und das Spannende ist, dass die Assyrer das direkt mit dem Gottglauben von Hiskia in Verbindung bringen, wie er in dem Text hier liest. Lass dich von deinem Gott nicht betrügen. So wird Hiskia angespitzt. So in die Richtung, naja, das klingt zwar toll, was dein Gott dir verheißt, aber das haben andere Könige auch schon gemeint, sich auf ihre Götter zu verlassen. Vergiss das einfach. Hiskia, das wird nicht gut ausgehen. Lass uns lieber hier eine gute Lösung finden, dass du uns einiges an Geld zahlst, dass du uns untertänig wirst, dass du halt von uns so eine Marionettenregierung wirst, irgendwas Ähnliches. Und lass uns das mal lieber sein mit Krieg führen gegeneinander. Und Hiskia kann noch so viel Vertrauen haben auf Gott. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, ob er dem richtigen Gott vertraut. Die Frage, die im Raum steht, ist, ob sein Gott von diesem kleinen jüdischen Volk, von diesem kleinen Südreich, stärker ist als die Götter Assyriens der damaligen Weltmacht. Das geht nicht um die Stärke von Hiskias Vertrauen. Das geht um die Frage, wer der stärkere Gott ist, dem vertraut wird. Wenn wir uns die Situation anschauen, dann werden wir merken, ja, wahrscheinlich hat Hiskia ein bisschen mehr Vertrauen als die Assyrer. Die Frage ist aber, wer vertraut denn das Bessere? Und ich nehme ein Beispiel, das ich von Hans-Peter Reuer habe, das ich ziemlich gut finde. Ich kann ziemlich viel Vertrauen in eine dünne Eisfläche haben vom zugefrorenen Stausee im Winter, wenn ich drauflaufe. Es ist in aller Regel, wie ich den Stausee hier kenne, ein ziemlich risikoreiches Unterfangen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du einbrechen und es wird dann eine kalte Angelegenheit, die dir vielleicht das Leben fordert. Und gleichzeitig kannst du in Schweden oben an einem See stehen, da müssten wir jetzt den Tim da haben, der da öfters von der Arbeit ist, wo zur LKW-Erprobung oder sowas mit LKWs auf diesen See drauf fahren. Und du kannst vor diesem See in Schweden stehen und ziemlich wenig Vertrauen in das Eis haben und drauflaufen und das Eis wird dich überraschenderweise halten, weil es auch einen LKW trägt. Und von dem her kommt das nicht in erster Linie auf die Stärke unseres Vertrauens an, sondern dass wir auf das Richtige vertrauen. Und die Frage ist jetzt da, trägt das Eis, auf dem Hiskia steht? Und lasst euch nicht täuschen, die Situation, in die Hiskia hier reinschlittert, kommt schneller, als wir denken in unserem Leben. Vielleicht gerade dann, wenn wir ganz bewusst für Gott gelebt haben. Wenn wir vielleicht ganz bewusst unser Leben sogar für ihn einsetzen, kommt auf einmal Leid, Herausforderung und Ähnliches ins Leben hinein. Kann unser Glaube herausgefordert werden, ob wir aufs Richtige vertrauen? Das kann vielleicht durch Freunden sein, die sich über unseren Glauben lustig machen, die uns durch Reden und Leben zeigen, dass man ohne Gott doch viel besser leben kann, weil ihr Leben scheinbar gelingt. Vielleicht hast du auf Arbeitssituationen, wo du merkst, dass Leute sogar richtig vorwärts kommen, die viel betrügen, um das mal so beim Wort zu nennen, die nur mit den Ellenbogen draußen unterwegs sind. Und du die Frage hast, wäre es nicht sinnvoller, auch auf ihre Götter zu setzen? In dem Fall hat das eigene Ich, das eigene Können, eigene Schlauheit. Vielleicht durch unsere Gesellschaft um uns herum und durch unsere Zeit, die uns doch jeden Tag erklärt, wie aber witzig es ist, einem nicht sichtbaren Gott zu vertrauen. Wie rückwärtsgewandt, wie hinterwäldlerisch das doch ist, was wir hier machen. Wie es doch jeder Vernunft widersprechen würde. Aber auch vielleicht durch Situationen in deinem Leben, wo alles gegen dich läuft, wo du vielleicht auf einmal den Job verlierst, wo Freunde und Beziehungen auseinanderbrechen, obwohl du doch für Gott gelebt hast. Vielleicht, wo sogar Krankheit und Leid reinkommt. Wo Leute auf einmal jung an Krebs erkranken, wo Verlust da ist, wo vielleicht sogar der Tod vor der Tür steht, obwohl man doch gerade für Gott gelebt hat. Das sind die Momente, die nicht viel anders sind als die bei Hiskia, wo sich zeigen muss, ob man aufs richtige Pferd gesetzt hat. Wo es nicht mehr auf die Stärke deines Glaubens ankommt, sondern wo es darauf ankommt, ob das Eis, auf dem du stehst, dich trägt und dich hält. Für Hiskia ist dieses Gottvertrauen ein Wagnis. Und das ist die Frage, wie Hiskia in der Situation reagiert. Und macht euch das nicht so einfach. Jeder vernünftig denkende Mensch hätte das damals für durchaus okay befunden, wenn Hiskia gesagt hat, das Risiko ist zu groß. Die Auseinandersetzung mit Assyrien, die kann ich mir nicht erlauben. Wir werden mal lieber frompflichtig. Wir werden mal lieber untertänig. Die Vernunft hätte das für völlig richtig gehalten. Und es ist die Frage, wie Hiskia reagiert. Und wir schauen uns das an, dass jetzt Bezug auf die zweite Situation, wo er nochmal einen Brief bekommt von dem Boten und ihm nochmal nahegelegt wird, doch vernünftig zu sein und sich mit Assyrien zusammenzutun. Und wir schauen, was Hiskia tut in dem Moment. Und wir lesen das in 2. Könige 19, Vers 14 bis 19. Hiskia geht nämlich, nachdem er das erste Mal über Jesaja nach Hilfe gerufen hat, direkt zu Gott und bringt Gott die Situation dar. Als Hiskia den Brief von dem Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn und betete vor dem Herrn und sprach, Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreichen auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre. Tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanheribs, der hergesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Es ist wahr, Herr. Die Könige von Assyrien haben die Völker mit dem Schwert umgebracht und ihre Länder verwüstet und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn es waren nicht Götter, sondern Werke von Menschenhänden, Holz und Stein, darum haben sie sie verdrückt. Nun aber, Herr unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Was für ein Gebet in dieser Situation. Schaut euch das mal genau an, was Hiskia hier betet. Hiskia jammert nicht. Wie konnte das nur passieren? Hiskia betet auch nicht um sich. Der betet auch gar nicht in erster Linie für Juda. Sondern Hiskia hat erkannt, um was es eigentlich geht in dieser Auseinandersetzung. Nämlich um die Frage, wer wirklich Gott ist. Die Götter der Assyrer, die ihre Macht in letzter Zeit scheinbar demonstriert haben und alle anderen Völker vernichtet haben, oder der Gott, dem Hiskia vertraut. Wer ist wirklich Gott? Hiskia bittet Gott, dass er sich als Gott beweist. Hiskia bittet, dass sich das Objekt seines Glaubens, auf das er sein Vertrauen setzt, als mächtig erweist. Er bittet nicht, dass er selbst stärkeren Glauben hätte oder ähnliches. Er bittet einfach nur, dass Gott zeigt, dass er Gott ist. Ich glaube, wir lassen uns häufig auch verwirren durch unsere Zeit, herausfordern uns von Gott abzuwenden, sind herausgefordert, bei anderen Göttern unsere Hilfe zu suchen. Und es ist so einfach, sich in dem Sorgen und in dem Zweifeln zu zergehen. Es ist so einfach, und Hiskia tut etwas völlig anderes. Er geht zu Gott und stellt Gott in das Zentrum seiner Bitten. Er tut das, was im Psalm 50 mal steht, den kennt ihr alle: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Hiskia tut das, was die Glaubensväter so oft taten. Er geht zu Gott. Und was bekommt Hiskia mit? Gott sendet Jesaja zu ihm und lässt ihm etwas mitteilen. Und das lesen wir hier. Ich lese nur ausgewählte Stellen. Die habe ich hier auf der Folie drauf, weil das ja sonst zu lange werden würde. Die Jungfrau, und das ist jetzt eine Botschaft eben an Sanherib: Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet deiner. Die Tochter Jerusalem schüttelt ihr Haupt hinter dir her. Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du deine Stimme erhoben? Du hast deine Augen erhoben wider den Heiligen Israels. Du hast den Herrn durch deine Boten verhöhnt. Vers 25. Hast du nicht gehört, dass ich es lange zuvor bereitet und von Anfang an geplant habe? Vers 28. Weil du denn gegen mich tobst und deinen Übermut vor meinen Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in deine Nase legen und meinen Zaum in deinen Mund und will dich den Weg wieder zurückführen, den du hergekommen bist. Vers 31. Denn von Jerusalem werden ausgehen, die übrig geblieben sind und die Erretteten, die vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn Zebaoth wird solches tun. Vers 34. Und ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette, um meinetwillen, um meines Knechts David willen. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, sieh, da lag alles voller Leichen. So brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab, kehrte um und blieb zu Ninive. Und als er anbetete im Haus seines Gottes Nisroch, erschlug ihn mit dem Schwert seine Söhne Adramelech und Saresa, und sie kamen ins Land Arad. Und sein Sohn Asarhadon wurde König an seiner Stadt. Hiskia tut etwas. Ihm geht es nicht um seine Ehre. Ihm geht es auch nicht darum, dass er perfekt und glücklich leben würde. Ihm geht es in der ganzen Situation einzig darum, dass Gott sich als Gott erweist. Ihm geht es um Gottes Ehre. Und weil es ihm darum geht, kommt Jesaja mit einer Botschaft und haltet euch die Situation vor Augen. Hier spricht das kleine Malta gegen die Weltmacht USA, jetzt mal als Beispiel, um das für unsere Zeit ein bisschen transparent zu machen. Der sagt, du hast dich nicht mit Hiskia angelegt, lieber Sanherib. Du hast dich mit dem Gott Himmels und der Erde angelegt. Und was der jetzt machen wird, und das Bild finde ich köstlich, der wird einen Nasenring auspacken, dir in die Nase legen, einen Strick dran binden und dich hinterher schleifend nach Hause führen. Das ist eine absolute Demütigung. Und das verspricht Jesaja hier jetzt. Der sagt, und das erkennt Hiskia vorher schon, und Jesaja macht es deutlich, es mag so aussehen, als wäre Assyrien gerade am Zug, als die große Weltmacht. Aber das ist es nur, weil Gott das so vorgesehen hatte. So steht's in Vers 25. Weil es Gottes Plan war, dass er Assyrien verwendet. Und jetzt hat sich Assyrien überhoben. Und Gott wird Assyrien zeigen, was wirklich Sache ist. Gott handelt. Und er tut das auch. Es sind nicht nur leere Worte, sondern große Taten. Das ist das letzte Bild. Assyrien liegt zerschlagen am Boden. Geschlagen von dem Herrn Zebaot, wie er hier genannt wird. Was der Herr des Kampfes, Krieges und der Heeresmacht ist. Wie verheißen durch Jesaja. Nicht, indem er Hiskia irgendwelche klugen Kriegsstrategien gegeben hätte, wie er gegen diese Weltmacht bestehen kann. Nicht, indem Hiskia auf einmal eine Riesenarmee bekommen hätte, sondern allein durch die Macht Gottes. Ein einziger Engel reicht aus, um die damalige Weltmacht niederzustrecken. Welche Machtdemonstration! Die Frage, wer jetzt wirklich der mächtige Gott wäre, scheint ein für alle Mal geklärt zu sein. Die Götter der Assyrer oder der Gott Hiskias? Das war die Herausforderung, die Assyrien mitgebracht hat. Die Antwort haben sie bekommen. Nicht die Armee Hiskias, aber der Gott Hiskias handelt und wirkt. Und das fällt mir im Alten Testament immer wieder auf. Gott hat unheimlich viel Ironie. Er braucht gar keine Reiter, wo Hiskia herausgefordert ist, wenn ihr den Text vorher liest, Reiter zu stellen, wenn Assyrien ihm sogar Kampfwagen stellen würde. Das hätte Hiskia wohl gar nicht hingebracht. Gott hat das gar nicht nötig. Ein einziger Engel reicht. Und um den Ganzen eine Spitze aufzusetzen, ist Sanherib dann zu Hause in dem Tempel seines Gottes, wo er ihn anbetet. Und was passiert mit Sanherib? Er wird in dem Tempel seines Gottes ermordet. Nicht mal in dem Haus seines Gottes war sein Gott von Sanherib in der Lage, ihn zu schützen. Seine eigenen Söhne bringen ihn dort um. Welche Ironie! Lasst euch die wirklich auf der Zunge zergehen. In der Heimat, in der Hauptstadt dieser Weltmacht, in dem Tempel seines Gottes, auf den Sanherib sein ganzes Vertrauen gesetzt hat, wird er ermordet. Welcher Kontrast dagegen bei Hiskia? Welcher Kontrast bei dem Gott, der wirklich Himmel und Erde regiert? Sanherib dachte vielleicht, vor einem Mäuseloch zu stehen. In Wirklichkeit war es eine Bärenhöhle. Mit wem er sich angelegt hat, war nicht Hiskia, sondern Gott Himmels und der Erde. Er hat sich erwiesen, dass er wirklich Schöpfer von allem ist. Und dass wer sich auf ihn verlässt, bei aller Herausforderung wirklich ruhig schlafen kann. Derselbe Gott, der damals die größte Weltmacht der damaligen Zeit besiegt hat, steht für uns ein. Nicht nur für das Südreich Judas, sondern vielmehr noch für seine Kinder. David schreibt das Jahre zuvor schon im Psalm 25. Wer auf dich hofft, wird niemals enttäuscht. Doch wer dich treulos verlässt, wird beschämt. Das war nicht so, dass Hiskia in einer lockeren Situation gewesen wäre, um auf Gott zu vertrauen. Und es ist nicht so, dass wir in unserem Leben immer durch lockere Situationen gehen, wo es einfach ist, auf Gott zu vertrauen. Sondern es kommen harte, schwere Zeiten. Und es mag in diesen Situationen oft so aussehen, dass es völlig aussichtslos, sinnlos und falsch ist, Gott zu vertrauen. Aber die Bibel verheißt uns an vielen Stellen und Hiskia zeigt es uns, dass es sich am Ende lohnt. Dass Gott sich in allen als Gott beweisen wird. Dass es immer wieder sichtbar werden wird. Und es gibt einen Ort in der Geschichte, an dem es überdeutlich ist, dass Gott wirklich Gott ist. Und das ist Golgatha. Der Moment, wo nach der größten Niederlage aussieht, ist der größte Sieg. Wo Gott beweist, dass er in der Lage ist, Gerechtigkeit zu schaffen. Wo Gott beweist, dass er in der Lage ist, Sünde und alles, was diese Welt kaputt macht, zu zerstören und hinwegzunehmen. Wo Gott beweist, dass wer sein Vertrauen auf ihn setzt, wirklich Rettung erfahren kann. Warum? Weil er viel mehr kann, als nur die größte Armee der Welt zu zerschlagen. Weil er die Macht hat, des Teufels Macht zu brechen. Weil er die Macht hat, dem wirklichen Gewalttäter dieser Welt alle Macht zu nehmen. Weil er die Macht hat, die Macht der Sünde und des Todes über dein Leben zu brechen und hinwegzunehmen. Weil am Ende Golgatha zum größten Triumph wird, zum größten Sieg Gottes. Weil hier ein Fundament gelegt wird, auf das es sich lohnt zu vertrauen. Weil hier ein Gott beweist, dass er sich wirklich hingibt für seine Kinder. Dass er wirklich da ist für sie. Trotz aller Schwierigkeiten. Weil am Ende das Objekt des Glaubens trägt. Es kommt nicht auf die Stärke deines Glaubens an. Das ist völlig egal. Es kommt auf das Objekt deines Glaubens an, wem du vertraust. Wenn Hiskia in die Klugheit seiner Generäle und Armeen vertraut hätte, wäre nicht viel rumgekommen, bin ich mir sicher. Aber er hat auf Gott vertraut. Und so ist es wie mit dem See. Wenn wir vor einem zugefrorenen See stehen, kommt es nicht darauf an, dass wir viel Vertrauen hätten. Wenn wir auf einen nur dünn zugefrorenen See gehen, werden wir einbrechen, egal wie viel Vertrauen du hast, bin ich mir sehr sicher. Aber wenn du auf einen dick zugefrorenen See gehst, eben auf dem LKWs spazieren fahren können, und du zitterst und zagst und nur mit viel Überwindung einen Fuß vor den anderen setzt, wird dich dieses Eis tragen und wird dich ans andere Ende des Sees bringen. Und so ist mit unserem Glauben. Das ist nicht die Frage, wie stark du glaubst, sondern dass du an das Richtige glaubst. Und das Spannende dabei ist, wenn du es wagst, auf dieses Eis zu gehen, wenn du es wagst, Gott zu vertrauen, auch wenn das nicht klug erscheint, wird bei jedem Schritt, den du tust, dein Vertrauen in das Eis wachsen. Weil du merkst, dass es wirklich trägt. Und genauso ist es mit Gott. Je mehr du wagst, ihm zu vertrauen, desto mehr wird dein Vertrauen in ihn wachsen, weil du erleben wirst, dass er wirklich trägt. Und deswegen will ich dich dazu einladen, wo in deinem Leben Situationen kommen, ihm zu vertrauen. Wo dein Glaube vielleicht sogar herausgefordert wird, wie bei Hiskia, dich nicht von ihm abzuwenden, sondern ihn zu bitten, dass er sich als Gott erweist. Und du wirst eines erleben, dass er rettet. Nicht immer, wie wir es uns vorstellen. Die Vorstellung damals wäre gewesen, ja, Hiskia erringt einen großen Armeesieg vielleicht. Aber Gott tut es ganz anders mit einem einzigen Engel. Und wenn du vielleicht noch zögernd am Ufer stehst und nicht weißt, ob es sich wirklich lohnt, Gott zu vertrauen, dann würde ich dich einladen, den ersten Schritt zu gehen. Auf Gott zuzugehen, ihm dein Vertrauen zu schenken, dass er in der Lage ist, dich zu retten. Mach diesen ersten Schritt aufs Eis und stell fest, dass es trägt. Und wenn du schon die ersten Schritte am Eis unterwegs bist, dann will ich dir Mut machen, deinen Blick auf das andere Ufer zu richten und weiterzugehen. Das ist ein Weg dahin. Das ist ein Weg über eine kahle Eisfläche, die nicht immer einfach ist, wo wir immer wieder herausgefordert sein werden, ob dieses Eis wirklich trägt, ob Gott wirklich trägt. Aber ich bin überzeugt, dass wir eines Tages am anderen Ende ankommen werden, weil dieses Eis wirklich so dick ist, dass ein LKW drauf fahren kann. Weil Jesus selbst das Ziel auf der anderen Seite ist, wo hier die Sonne aufgeht. Und gleichzeitig der Weg dahin, das Fundament, die Brücke, wo uns durchträgt und weiterführt. Weil am anderen Ende des Ufers viel mehr wartet als ein Land, weil dort Jesus selbst wartet. Die Person, der alles für dich aufgegeben hat, der bewiesen hat, dass er sich dir ganz hingibt, dass er dich trägt und hinüberbringt. In Momenten unseres Lebens, wo alles zu zerbrechen scheint wie bei Hiskia, muss ich das Objekt unseres Glaubens beweisen, nicht unser Glaube. Und Gott wird sich beweisen. Er hat es verheißen. Nicht immer auf dem Weg, den wir uns vorstellen, aber auf seinen Wegen. Wie können wir das erleben? Indem wir wie Hiskia alle Hoffnung in uns selbst begraben und zu ihm sagen, Herr, mach du, beweis du dich als Gott. Das ist alles, was Hiskia tut. Und Gott tut es. Mach dich auf diesen Weg. Vertrau diesen Gott. Jeden Tag, wo du das tust, wirst du eines feststellen, dass er größer, mächtiger, gewaltiger ist, als du es dir je gedacht hast. Der, welcher sein ganzes Leben für dich aufgegeben hat. Das gibt eine Situation, ich weiß nicht, ob da jeder Sympathie dafür hat, aber C.S. Lewis schreibt das in Narnia, wo der eine vor Aslan irgendwann steht zum Ende hin. Aslan ist dieser große Löwe und er sagt, du bist größer als früher. Und Aslan sagt, nein, es kommt dir nur so vor. Und ich glaube, das ist es, was wir erfahren, wenn wir Gott immer mehr vertrauen, dass er uns größer, mächtiger, gewaltiger erscheint. Obwohl er immer gleich war. Aber wir lernen ihn mehr kennen, weil wir Situationen mit ihm durchlebt haben, wo wir festgestellt haben, dass er wirklich trägt. Jeden Tag, wo du dich auf ihn einlässt, wirst du getragen von ihm. Wirst du mehr entdecken und erkennen, dass er dich liebt. Jeden Tag deines Lebens, wo du ihm vertraust, gehst du ein Stück näher auf ihn zu, der dich hält und trägt und rettest. Und eines Tages wirst du über diese kahle Eisfläche gelangt sein und wirst bei dem ankommen, der dich getragen hat. Nicht nur in einem Land, sondern bei ihm selbst, am anderen Ende des Ufers. Und es wird herrlicher, schöner und besser und größer sein, als wir es je vorstellen konnten. Und ich würde dir Mut machen, dich auf ihn einzulassen. Dieser Gott Hiskias trägt auch dich. Amen.